ersten Tag dabei und weiß, wie es in Zukunft abläuft. Und ich habe mir überlegt, wie ich das quasi am besten zusammenfasse. Und ich habe ein passendes Comic gefunden. Den Stein setzen Sie aber mit der Physiologie gleich. Ja? Also wir bieten Ihnen Übung. Und Sie können sich schon denken, worauf das Ergebnis hinausläuft. Ja? Das heißt, mein Resümee an der Stelle ist, ich glaube, wir müssen weiter üben. Ja? Aber wir werden jedes Mal dem Schritt ein bisschen näher können. Und ganz am Ende werden Sie es eben schaffen, das schöne weiße Schaf der Physiologie an- und aussprechen zu können. Und ja, das wünsche ich Ihnen sehr. Dann ist Herr Engerhoff aus seinem Krankenstand zurückgetreten. Es geht nochmal um die Termine. Ja? Also dieser 16.06., der Brückentag, der ist geskippt. Stattdessen ist es dann quasi der 30., beziehungsweise damit schieben sich die Termine nach vorne. Es gab auch Unstimmigkeiten. Es hat sich ein Fehlerteufel in das Testatbuch eingeschlichen. Also die Termine, so wie sie jetzt online richtig stehen, beziehungsweise hier auf diesem Zettel. Und ich werde Ihnen den Zettel auch noch aushändigen per Hand, damit es dann wirklich jeder versteht. Also das sind die Termine, und Freitagsgruppen sind natürlich immer freitags und Montagsgruppen immer montags. Ja, und da ändert auch ein Zahlendreher nichts daran. Dann ist es so, für die nächste Runde Seminar und Übung, da haben wir jetzt auch gelernt, Sie sollen immer in Ihre Testatbücher gucken und sollen das entsprechend vorbereiten. Und so ist es diesmal auch, ja, für den Herz-Kreislauf, der beginnt ab 19.05. und in dem Testatbuch finden Sie relativ weit vorne eine Hausaufgabe. Die gehört vorbereitet, und die ist nicht wirklich schlimm, weil diese Hausaufgabe besagt, Sie sollen Ihren Ruhepuls messen. Ja? Und zwar über 2-3 Tage, weil wir wollen mit dem dann rechnen. Ja? Wir wollen Ihren Ruhepuls benutzen, wir wollen Ihren Ruhepuls verwenden. Das heißt, bevor Sie aufstehen im Bett, tasten Sie Ihren Puls, oder Sie haben am besten, ja, mit Ihrem iPhone, das kann es automatisch, da müssen Sie den Puls nicht tasten. Ja. Die meisten haben Fitnessarmbänder, einfach diesen Ruhepuls in der Früh nach dem Aufwachen einmal notieren. Wichtige Voraussetzungen, damit es dann auch praktisch genutzt werden kann und Sie einen Ruhepuls haben, der Ihrem wirklichen Wesen entspricht, ist, dass Sie quasi vielleicht nicht, ja, so aufwachen, hey Alter, was geht? Ja. Kritisch ist auch, ja, welches Fest ist zum Glück erst in 2 Wochen. Ja. Wenn es Ihr Normalzustand ist, dann wachen Sie bitte so auf und messen Ihren Ruhepuls. Ja. Wenn nicht, bitte, ja, heiter und froh gelaunt in guten euphysiologischen Bedingungen. Also auch diese Hausaufgabe entsprechend vorbereiten. Dann finden Sie auf Cura Cloud die nächsten Seminartage entsprechend der Versuche vorbereitet, und es wird ab spätestens morgen einen Container geben, der heißt Bonusmaterial. Bonusmaterial ist nicht verpflichtend. Bonusmaterial ist, wenn Sie die Prüfung am Ende bestehen wollen oder sich sonst mit der Materie beschäftigen, dann finden Sie einfach viele weitere sinnvolle Fragen, die zur Selbstreflexion mit dem Fach Physiologie anregen. Bonusmaterial deswegen, weil es ein Bonus ist, ja. Und das ist dann wie beim Meileneinlösen bei der Lufthansa. Entweder man holt sich die Bonusmeile, man löst sie ein oder nicht. Sonst verfallen sie am Ende. Gut. Bitte. Nein. Ja, wenn Sie auf Labor geklickt haben, also der letzte Punkt ist, Labor können Sie immer, wenn Laboratory dabei steht, dann passiert es hier. Und da steht dann natürlich, Sie können das nur machen, wenn Sie das entsprechende Softwarepaket runtergeladen haben, lizenziert haben und auch die technische Ausstattung. Das würde ich Ihnen aber jetzt nicht zumuten. Also Sie müssen sich jetzt kein physiologisches Lernlabor zu Hause einrichten. Ja, also der Laborteil ist immer der, den wir dann gemeinsam machen. Ja, aber es ehrt Sie, ja, das belegt, dass die Kollegin immerhin sich bis zum Ende durchgeklickt hat. Ja? Und manch anderer mag diese Frage noch nicht gekommen sein, und derjenige kann überlegen, warum. Ja? Gut, wenn ich jetzt so Fleißpünktchen hätte, würden Sie 2 bekommen. Ja, ah, hier, dann lächeln. Gut, okay. Dann kehren wir zu unserem Thema zurück, großer und kleiner Kreislauf. Was haben Sie sich da gemerkt?
Das Blut von der rechten Kammer in die Alveolen, über die linke Kammer in die
Also fast. Ja, also von der rechten Kammer, das Herz besteht aus zwei Hälften, einer rechten und einer linken Herzhälfte. Die Kammern haben immer eine Pumpfunktion, soweit stimmt, und die rechte Kammer pumpt. Das ist auch richtig. Wo pumpt die rechte Kammer hin? In den Lungenkreislauf, genau. Und der Lungenkreislauf hat an seiner feinsten Stelle Kapillaren und die Kapillaren umrunden die Alveolen. Das wollten Sie sagen, aber wichtig ist, das Blut fließt nicht in die Alveolen, sondern an den Alveolen vorbei. Ja, Sie wollen nur Spitzfindigkeit, ja, weil manch einer von Ihren Kommilitonen versteht es sonst falsch. Also fließt an den Alveolen vorbei, wird dort mit Sauerstoff angereichert, haben wir gesagt, fließt zurück zum linken Herzen. Diesen Teil nennen wir kleinen Kreislauf und wird dann vom linken Herzen, von der Kammer des linken Herzens auch wieder gepumpt in den, wie gesagt, großen Kreislauf und wird dort in die Peripherie gebracht, ja, wo das Blut dann entsprechend entwertet werden kann. Und dann fließt es von dort wie zurück. Wir sind in der Peripherie. Wie heißt die Strecke des Kreislaufs, der das Blut zurückbringt zum Herz? Venen, vielen Dank. Ja? Das sind die Venen, erst Kapillaren, kleine Venolen, große Venen und dann nennen wir das Ding die untere Hohlvene, das ist die, die alles Blut aus dem unteren Körper aus der unteren Körperhälfte bringt und die obere Hohlvene, die das Blut aus der oberen Körperhälfte gesammelt hat. Ja? Also, so schaut das Ganze aus. Hatten wir Herz, ja, rechte Herzseite, Vorhof, Kammer, Kammer pumpt in die Lunge. In der Lunge wird es mit Sauerstoff angereichert. Sauerstoffarm, sauerstoffreich ist immer durch Rot und Blau markiert, fließt ins linke Herz, geht vom linken Herz in den großen Kreislauf über den Aortenbogen, ja, nach oben, obere Extremität, nach unten, untere Extremität, wird in den Kapillaren deoxygeniert, ja, entsättigt und fließt dann über Venen zurück, ja, und die heißt dann eben hier Hohlvene oder auf Latein Vena cava, ja, zurück und dann kommt eine von oben, eine von unten und die enden hier wieder im rechten Vorhof. Dann hatten wir den Begriff der Arterie definiert. Arterien, haben wir gesagt, sind immer Gefäße, die vom Herzen wegführen. So ist es. Und wir haben auch gesagt, die unterscheiden sich, ja, dadurch, dass sie eben einen muskuläreren, elastischeren, dickeren Wandaufbau haben. Ja, die Venen, die sieht man ja überall, die sind so ein bisschen floppy, die kann man zusammendrücken. Das werden wir auch Freitag und Montag im Seminar machen. Und Arterien, die sind richtig satt und drall, die drückt man eben nicht so leicht zusammen. Gut, dieses Bild hatten wir uns eben auch angeschaut, also rechter Vorhof, obere, untere Hohlvene, sauerstoffarmes Blut, rechter Ventrikel, komprimiert in die Lunge, von der Lunge zurück in den linken Vorhof, sauerstoffreiches Blut, Kammer, komprimiert über die Aorta in den Rest des Körpers. Das heißt, wir haben einen Teil des Kreislaufs, der sauerstoffarm und einen Teil des Kreislaufs, der sauerstoffreich. Der kleine Kreislauf dient dafür, das Blut mit Sauerstoff anzureichern und der große Kreislauf dazu, alles wieder zu verbrauchen. Gut, dann hatten wir diese schöne Abbildung, ja, mit dem Herz. Das heißt, wir hatten zwei Teile. Das Herz, haben wir gesagt, ist ein Muskel, der rhythmisch kontrahiert. Entweder er ist erschlafft, dann kann Blut hineinfließen oder die Muskulatur komprimiert sich und drückt das Blut hinaus. Entweder aus der Pulmonalarterie oder aus der Aorta. Und wir sehen schon, gerade um die Kammern herum ist die dickste Muskulatur, ja, weil die Kammern sind quasi ja, wie Pumpkammern, wie in einem Pumpkraftwerk. Und verschiedene Anordnung von Herzklappen, ja, Herzklappen zwischen Vorhof und Kammer und Herzklappen zwischen Kammer und den weiterführenden Arterien, dienen eben dem, dass es sich um eine Einbahnrichtung handelt, ja, dass das Herz quasi sich nur in eine Richtung entleeren kann und nur von einer Seite her füllen kann. Weil sonst würde ja bei jeder Kompression das ganze Blut zurück in die Venen gehen oder sonst wohin zurück in die Lunge, dann hätten wir nichts davon. Also wir haben hier quasi Ventilebenen, Klappen. Und wenn wir drauf schauen, sehen wir, die sind so ein bisschen ja, segelartig, taschenartige Klappen. Das heißt, wenn die offen ist, passt das Blut hier wunderbar durch, lässt der Druck nach, schließen die, das Blut sackt von oben nach, ja, beult die quasi nach unten aus und die lassen sich so leicht nicht mehr öffnen. Mit Herzklappen, ja, Die kann man so im Physiologischen nicht sehen, aber man kann sie gut hören. Das wird ein Teil unseres Versuchsaufbaus Freitag und Montag werden, dass wir uns zumindest Gedanken darüber machen, ja, wie Klappen sich anhören und ob man sie durch das Geräusch unterscheiden kann. Gut, also dann Einwurf beim Auswurf. Ja. Beim Auswurf geht die Klappe zwischen Vorhof und Kammer zu. Damit kann das Blut nur in eine Richtung weitergehen, nämlich hier in dem Fall Richtung Pulmonalarterie, indem diese Pulmonalklappe öffnet. Ja? Und in der Diastole ist es umgekehrt, da fließt Blut aus dem Vorhof in die Kammer, aber der Rückfluss aus der Pulmonalarterie ist gestoppt. Gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn das Herz kontrahiert, dann baut es einen Druck auf. Dieser Druck sorgt dafür, dass sich das Herz entleert. Und dieser Druck wird fortgeleitet über die Gefäße. Kann sich soweit auch jeder vorstellen, oder? Ja, wenn Sie draufdrücken, wenn Sie Wasserflasche nehmen und Sie drücken drauf, ja, was ich jetzt nicht mache, weil wir heute noch keinen Tafeldienst und keinen Putzdienst bestimmt haben. Wenn Sie draufdrücken, haben Sie oben eine Wasserfontäne, die spritzt raus. Und die lässt wieder nach. So ist es im Herz auch. Nur, dass wir im Anschluss eben keinen freien Raum haben, sondern wir haben ein Röhrensystem. Und das heißt, das Röhrensystem leitet diese Flüssigkeitswelle oder auch diese Druckwelle weiter fort. Soweit auch klar. Gut. Was passiert, wenn das Herz aufhört, wenn es quasi nicht in der Kontraktion ist, sondern in der Erschlaffung? Sie haben sich schon gemeldet. Die andere Hand habe ich nicht gesehen. Genau, jetzt ist es wichtig, jetzt kommt der nächste Punkt. Sie sagt schon, was die Wände dehnen sich. Wollten Sie noch was ergänzen? Da oben war auch noch eine Stimme. Im Herzen wieder, also auf der venösen Seite, das ist auch richtig, genau. Gut, also wir drücken das Blut einmal in den arteriellen Schenkel. Wenn hier kein Blut mehr ist und das Herz entspannt ist, das, was er richtig sagte, wird auf der anderen Seite Blut nachgesogen. Ja, man sagt, das ist auch eine Drucksogpumpe des Herz, ja, weil wir einmal rausdrücken, einmal nachsaugen, korrekt. Und auf der anderen Seite haben wir quasi das Blut, was hier abfließt. Und wenn wir uns das so ein bisschen aufmalen, also hier ist der Druck P, ja, hier ist die Zeit, hier wäre ein Druck von 0, jetzt kontrahiert sich das Herz, das heißt der Blutdruck steigt an, oder? Der Druck im Gefäßsystem, der Druck vom Herzen ausgeht und leitet sich über alle Arterien, Arteriolen, Kapillaren fort. Ja? So. Wenn das Herz jetzt aufhört, also schreiben wir hier hin, Kontraktion, Entspannung. Wenn das Herz jetzt aufhört, sich zu kontrahieren, würde ja theoretisch alles wieder abfallen. Kein Druck auf dem System. Das wäre nicht gut. Ich habe viele schon gehört. Weiß immer, wenn man fragt, was für einen Blutdruck haben Sie, dann heißt es, Sie haben so einen Blutdruck von 120 zu 80. Hat jeder schon mal gehört. 120 zu 80 beschreibt einen oberen und einen unteren Blutdruckwert. Sie haben keinen Blutdruck von 120 zu 0. Ja, das wäre ziemlich bescheiden, weil dann würde 2/3 Ihrer Kreislaufzeit würde quasi nirgends ein Blutdruck herrschen. Was haben Sie, wenn Sie keinen Druck haben? Das hatten wir bei Transportprozessen. Ohne Druck kann was nicht stattfinden. Zum Beispiel Filtration. Ja? Wie beim Kaffeefilter. Sie brauchen einen bestimmten Druck, damit irgendwo aus dem Gefäßbett benötigte Stoffe entweichen können. Das heißt, es würde alles auf Null abfallen, ja? Das heißt, es ist keine Triebkraft dahinter, das heißt, für einen kurzen Moment wären Muskeln, Hirn, Nieren ohne Versorgung, ohne Fluss nach vorne. Das ist nicht gewollt. Das heißt, es gibt einen Mechanismus, der es schafft, ja? Wir können den hier einzeichnen, also sagen wir mal, der obere Wert war hier 120, es gibt einen Mechanismus, der es schafft, obwohl das Herz entspannt, den Blutdruck nur auf einen unteren Wert abfallen zu lassen. Und wenn die nächste Kontraktion des Herzens kommt, steigt er wieder nach oben an. Und so weiter und so fort. Ja? Soweit klar. Und das gelingt, und jetzt kommen wir auf Ihre Antwort zurück, indem sich die Gefäße dehnen können, insbesondere die Aorta. Und diese Arterien sind eben keine Stahlrohre, sondern sind elastische Rohre. In der Wand sind elastische Fasern und da ist Muskulatur drin. Und wenn man jetzt plötzlich, ja, das kennt man, dieses Bild. Ja, doch, vielleicht Walt Disney Taschenbuch, gar nicht schlecht. Der Donald Duck, der steht im Garten und möchte seine Blumen gießen und er steht mit seiner dicken Pfote auf dem Schlauch, ja, und tick, trick und track drehen das Wasser auf und man sieht, wie dieser Schlauch hinten ihm sich ausbeult, bis er platzt. Ja, aber dieses Bild, und genauso ist es auch hier, diese Aorta, die kann nicht das so schnell nach vorne weiterleiten, die dehnt sich ein bisschen zur Seite aus. Und dadurch entsteht natürlich eine Rückstellkraft. Und wenn die Kontraktion des Herzens nachlässt, dann arbeitet quasi hier in gleicher Art und Weise die elastische Kraft der Gefäßwand entgegen und schafft es so, dass an der Stelle, wo immer der Druck aus dem Pumporgan Herzen nachlässt, immer noch ein Druck aus der Gefäßwand heraus, ein gespeicherter energetischer Druck, ja, aus der Gefäßwand heraus, oh, man sieht es nicht wegen dem Licht, aus der Gefäßwand heraus eine Art Rückstellkraft macht, um diesen Blutdruck über die Zeit aufrechtzuerhalten. Das ist das Geheimnis, warum wir einen Blutdruck haben, der nie auf Null abfällt. Das heißt, wir brauchen für einen Kreislauf nicht nur den Fluss, der durch die regelmäßige Kontraktion des Herzens zustande kommt, sondern wir brauchen auch einen Blutdruck, also einen konstant aufrechterhaltenen Druck, ja, in irgendwelchen Mindestgrenzen, der dadurch aufrechterhalten wird, dass wir eine elastische Energiespeicherfunktion unserer Gefäßwand haben, vor allem der Aorta und der großen Arterien, die dazu beitragen, dass dieser Druck in die Peripherie fortgeleitet wird. Und das ist genau das Prinzip. Also hier, ja, es ist quasi das Herz kontrahiert und wenn das Herz nicht mehr kontrahiert, dann dehnt sich das zurück und schiebt quasi das Ganze davon. Es geht ja nur in eine Richtung, weil auf der anderen Seite ist eine Klappe, die den Rückfluss des Blutes behindert. Also damit ist auch vorgegeben, dass der Blutfluss nur vom Herzen weggerichtet sein kann. Jedem klar. Ja, das sind Essentials, warum der Kreislauf so funktioniert, wie er funktioniert und warum Sie einen Blutdruck haben. Das Ganze schaut dann so aus, das ist jetzt mal schematisch dargezeichnet, wenn wir vom Herzen weggehen, ja, vom Herzen weg, am Anfang haben wir eine Aorta, dann haben wir große Arterien, wir haben immer kleinere Arterien, wir haben Arteriolen, wir haben unser Kapillarbett. Wenn man sich den, ja, Blutdruck anschaut, ja, zweite Spalte 2, der ist am Anfang am größten und der wird bis zum Kapillarbett immer kleiner. Das ist auch klar. Wenn ich, ja, mich weiter weg bin, wie am Meer. Eine Welle ist am größten in dem Moment, wo sie bricht und dann läuft sie sich aus. Genauso ist auch, der größte Druck wird direkt nach dem Herzen aufgebaut. Durch die Elastizität der Wände gibt es aber immer noch einen Restdruck im Kapillargebiet. Das heißt, wir haben in die Peripherie einen Druckverlust. Ja, und trotzdem, durch die Elastizität haben wir immer einen Druck größer als Null. Ein Druck von Null gibt es im arteriellen Gefäßsystem nicht. Was passiert bei einem Druck von unter Null? Das nennt man auch Unterdruck. Da würden die Gefäße zusammenfallen, da fällt überhaupt nichts mehr durch. Ich habe ja auch Scheiße. Gut. Also, dann ist es aber so, es gibt noch einen zweiten, also noch eine Komponente, die jetzt hinzukommt. In dem Moment, wo wir von einem Gefäß, ja, was so einen Durchmesser von 2,5 bis 3 Zentimetern hat, nämlich der Aorta, in die Peripherie gehen und das immer weiter auffächern, dann entsteht eine sehr viel größere Gesamtquerschnittsfläche in der Peripherie. Das ist auch logisch. Ja? Eine Autobahn, viele Bundesstraßen, ganz viele Feldwege. Ja? Auf viele Feldwege passen viel mehr Autos als auf die Autobahn. Eine größere Fläche, eine größere Querschnittsfläche macht einen größeren Widerstand aus. Auch das ist ein Grund. Wenn wir jetzt ein rein lineares Röhrensystem hätten, eine große Röhre, zwei kleine Röhren, eine mittlere Röhre und dann wieder eine große Röhre, dann würde der Druck, wenn es nicht elastisch wäre, wenn wir keine Filtration hätten, keinen Stoffaustausch, wäre der Druck vorne wie hinten derselbe. Das ist im menschlichen Körper aber nicht so, sondern wir haben einen Austausch, ja, der sich aufbaut und der sich berechnet nach dem sogenannten Hagen-Pössöischen Gesetz. Das heißt, je weiter weg vom Herzen ich bin, ja, desto größer wird mein sogenannter Gefäßwiderstand. Ja, und der Widerstand ist indirekt proportional zum Druck. Das ist quasi die physikalische Lösung dessen, warum der Druck in der Peripherie nicht so hoch ist wie in den herznahen Arterien. Und der reagiert, das ist das Entscheidende, zur vierten Potenz des Radius. Das heißt, der Widerstand, ja, wenn mein Gefäßbett plötzlich doppelt so groß ist, wenn der Durchmesser des Gesamtgefäßbetts plötzlich ja, doppelt so hoch ist, wie groß ist dann der Widerstand? Vierte Potenz. 2 mal 2 mal 2 mal 2. 4 mal 4. Oder 8 mal 2. Ja, kann man rechnen, wie man möchte. Würde 16 ergeben. Ja. Andersrum, wenn der Radius kleiner wird. Ja, also einen 16-fachen Widerstand in dem Moment, ja, wo der Radius der einzelnen Gefäße sich verringert oder eben die Gesamtfläche zunimmt. Und wenn wir das jetzt hier sehen, ja, also der nimmt eben nicht nur um die Hälfte ab, sondern wenn wir hier eine Größe haben der Aorta von ungefähr 2,6 cm, sind wir hier im Nanometerbereich, was die Kapillaren angeht. Das heißt, wir haben einen massiven Größenverlust, ja, der einzelnen Gefäße. Wir haben eine große Gesamtquerschnittsfläche, die entsteht, ja, und Fläche zusammen mit Durchmesser unserer Gefäße bedingt eben, dass wir einen hohen Widerstand haben und damit eben über unser Gefäßsystem einen Abfall des Blutdrucks. Sprich, hier sind die Kapillaren, da ist die Aorta, das ist wieder unser Druck, 120, 80, 25. Ja. Im Bereich unserer großen Gefäße haben wir noch unsere schöne Blutdruckschwankung, das wird dann immer weniger, flacht ab. Und irgendwo im Bereich der Kapillaren kommen wir auf einen Druck von 25 mm Quecksilbersäule. Das ist der normale Druckverlauf in den Gefäßen des menschlichen Körpers. Das heißt, wenn wir einen Blutdruck messen, na, dann messen wir den Blutdruck nicht an den Kapillaren, sondern wir messen den Blutdruck an den großen Arterien, na, von Arm oder Beinen, die dem des Herzens am ehesten ähneln. Und dann ist es so, wenn der gesamte Druck hier quasi ja, aufgebaut ist, dann entsteht so ein passiver Rückfluss, den wir eben auch Sog genannt haben. Wir sehen, dass auf der venösen Seite ja die Druckverhältnisse mit 20 und dann in der Hohlvene mit 2 bis 4 fast bis auf 0 zurückgehen, aber eben nicht unter 0, sonst würden die Venen kollabieren. Dieser schwache Druck ist auch keine Triebkraft, sondern die Triebkraft für den Rückfluss des Blutes kommt, wie er oben gesagt hat, dadurch zustande, dass das Herz natürlich leer ist und es muss sich wieder füllen. Es entsteht ein Sog, der also dieses Blut passiv wieder ins Herz hineinzieht. Ja? Ist das jedem so verständlich? Wir müssen den Kopf schütteln, dann erkläre ich es nochmal. Ja? Mein Sinn ist es, dass Sie es begriffen haben. Gut. Das heißt also, Druckverlust vom Herzen in die Peripherie durch einen Zugewinn an Querschnittsfläche, durch eine Verkleinerung des einzelnen Radius, ja, bedeutet ein höherer Gefäßwiderstand. Ja. Einen höheren Gefäßwiderstand hat man beispielsweise auch, wenn man Sport treibt. Weil wenn man Sport treibt, verengen sich insbesondere ja, Gefäße, die man nicht so braucht, ja, der Haut oder andere Organe, umso mehr. Das heißt, der Radius wird noch kleiner und das Herz muss auch mehr Arbeit leisten, um gegen diesen Widerstand anzuarbeiten und einen entsprechenden Druck aufzubauen. Ja. Und die große Querschnittsfläche ist natürlich nötig für den Stoffwechsel, für den Austausch von Stoffen. Und die ganze Geschichte hat eben noch einen Punkt. Wir haben gesagt, wir haben ungefähr ja, 4,5 bis 5 Liter Blut im menschlichen Körper. Flüssigkeit sammelt sich immer da, wo sie den geringsten Widerstand haben. Das heißt, in dem Teil sehen wir schon, dass ein Großteil unseres Blutvolumens sich im venösen Teil findet. Deswegen kann man Venen auch so schön sehen. Ja? Das sind diese schönen blauen Strukturen. Arterien sind eher schlank und zielgerichtet. Das heißt, ja, drei Viertel bis vier Fünftel unseres Blutvolumens befinden sich ständig auf der venösen Seite. Ja, und ein Fünftel wird nur durch die Arterien gepresst, wo der Druck und die Geschwindigkeit ist. Sie? Sie. Gut. Also das nochmal Zusammenfassung. Da, wo es kleiner wird, ja, da wächst der totale periphere Widerstand. In den Kapillaren haben wir den Stoffaustausch, wir haben einen hohen Gesamtquerschnitt. Venen sammeln das Blut und wir nennen den venösen Teil auch den sogenannten Niederdruckschenkel. Also wenn wir den großen Kreislauf denken, da wo Arterien sind, rotes oxygeniertes Blut, Hochdruckschenkel, blaues venöses deoxygeniertes Blut, Niederdruckschenkel. So, ja, durchatmen, alles gut. Jetzt kommen wir eben zum, ja, noch mal ein bisschen genauer auf diesen Blutfluss zurück. Wir schauen uns noch mal die Kontraktion des Herzens an. Die Aktionsphasen dieses Herzens, diesen Pumpprozess, den können wir in sogenannte vier Phasen unterteilen. Und zwar gibt es zwei Phasen, die mit Muskelkontraktion zu tun haben und zwei Phasen, die mit Entspannung, ja, der Herzmuskulatur zu tun haben. Und ich habe die Namen schon ein bisschen erwähnt. Diese Phasen nennt man entsprechend, ja, die Systole, das ist, wenn Kontraktion des Herzens stattfindet, und die Diastole, wenn Entspannung stattfindet. In der Systole spannt sich also dieser Herzmuskel auf, es wird Druck aufgebaut. Irgendwann ist der Druck groß genug und das Herz entleert sich. Wie groß muss der Druck des Herzens mindestens sein, damit das Herz sich entleeren kann? Eine komplizierte Frage, wenn jemand aufgepasst hat. Machen wir es anders. Ja, schöne Aufgabe. Merke ich mir für die Klausur. Wenn das Herz erschlafft, die sogenannte Diastole, ja, dann füllt sich das Herz, dann kommt vom Herz kein Druck. Da haben wir gerade gesagt, fällt der Druck in unserem arteriellen System ab. Auf ungefähr welchen Wert? 80. Ja? Durch die elastischen Kräfte der Arterien. Das heißt, wenn wir hier an diese, ja, wir denken hier zum Beispiel an diese Aortenklappe, ja, hier geht unsere Aorta weg, hier drunter ist die Herzkammer. Das heißt, auf der Seite, das verbleibende Blut in der Aorta, was dagegen diese Klappe drückt, hat welchen Druck? 20. Aber die Systole ist vorbei, wir sind in der Diastole. 80, ja? Weil im Moment kontrahiert ja das Herz nicht. Also haben wir hier diesen unteren Wert, ja? Durch die elastischen Kräfte der Gefäßwand, das heißt, hier würde ein Druck von 80 Millimeter Quecksilbersäule herrschen. So, wenn jetzt die Herzmuskelfasern anfangen zu kontrahieren, dann bauen die Druck auf. Ab welchem Druck öffnen sich diese Klappen? Ab einem Druck über 80. Diese Phase, bis dieser Druck erreicht ist, nennt man die Anspannungsphase. Ja? Dann entsteht hier also die Differenz P-Kammer größer als P-Aorta. Wenn die erreicht ist, dann kommt es zum Auswurf. Dann haben wir die Auswurfphase. Und was passiert dann mit dem Druck hier in der Aorta? Er steigt. Auf welchen Wert? Auf 120. Ja? Gut. Dann kann das Herz irgendwann nicht mehr und dann fängt die Muskulatur des Herzens an, sich zu entspannen. Was passiert, wenn der Druck der Herzkammer wieder fällt, in dem Fall unter 120? Jetzt haben wir hier 120 in der Aorta und jetzt lässt hier der Druck nach. Dann schließen sich die Klappen wieder. Ja, und dann ist im Herz erstmal Sense. Dann sagt man, jetzt beginnt die Diastole. Die diastolische Phase. Was passiert dann mit diesem Druck? Der fällt langsam wieder ab. Ja? Irgendwo sind wir dann in diesem Bereich zwischen 120 und 80. Und in dieser Phase fängt an, das Herz sich wieder zu füllen. Ja? In den Kammern, da fließt wieder passiv Blut ein. Vorhöfe, Kammern. Alles Diastole. Und dann sind wir irgendwann wieder an dem Punkt, ja, wo es 120, 80 geworden sind, wo die Kammer wieder anfängt zu kontrahieren, wir einen neuen Anspannungszyklus haben. Und das läuft in Ihrem Herzen pro Minute ungefähr 60 Mal ab. Ja? Pi mal Daumen. Und diese beiden Phasen, ja? Systole wichtig mit Kontraktion, Diastole ohne Kontraktion. Und Ziel ist es quasi immer, erstmal in der Kammer einen Druck zu erreichen, dass die sich entleeren können. Sonst öffnen diese Ventile nicht. Auch klar, oder? Gut. Das Ganze ergibt also einen Kreislauf, ja? Und wie hier dargestellt oder auch im Lehrbuch. Ja? Und wenn wir den Start haben, der Start, ja, man sagt, der Start geht immer in dieser Phase 4 los, in dieser späten Füllungsphase. Ja? Ventrikel, ja, und Vorhöfe werden passiv gefüllt, da fließt das Blut einfach passiv ein. Dann kommt die Systole, ja, die setzt ein, und zwar beginnt die Systole erst im Vorhof, drückt also den Rest aus den Vorhöfen in die Kammer. Dann setzt quasi auch die Systole, die Anspannungsphase des Ventrikels ein. Der Ventrikel fängt an, sich anzuspannen. Irgendwann ist dieser Druck der Aorta überschritten. Diese Taschenklappen klappen auf. Blut kann aus den beiden Ventrikeln entweichen. Ja. Irgendwann klappen die Klappen wieder zu und es beginnt die Relaxation und die Füllung von Neuem. Und das passiert die ganze Zeit. Ja. Herz macht nur bum, 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 bum. Systole, Diastole, Systole, Diastole, Systole, Diastole, Systole, Diastole. Genau, wenn Sie 120er-Rhythmus machen, also ein schönes, ja, so ein Lied mit Beat, ja, dann kriegen Sie das ungefähr hin. Gut, das ist die Herzmechanik. Wer es immer noch nicht verstanden hat, kriegt jetzt noch ein Video. Ja? Wenn Sie
für diese Arbeit benötigt das Herz Sauerstoff, der über die Herzkranzgefäße geleistet wird. Hier kann es durch unterschiedliche Ereignisse zu krankhaften Veränderungen kommen. Schädigungen der Herzkranzgefäße äußern sich in Verengungen und Verhärtungen. Diese Gefäßverkalkungen, in der Fachsprache als Arteriosklerose bezeichneter Prozess, ist für viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenfunktionsstörungen oder Durchblutungsstörungen der Beine verantwortlich. In allen Fällen kommt es zu einer Herzinsuffizienz, einer Herzschwäche, die zu einer Minderversorgung von Sauerstoff und Nährstoffen des Körpergewebes führt.
Ja, da gehen wir nachher noch drauf ein. Also es gibt auch noch, das Herz hat nicht nur Gefäße und Kreislauf, sondern es gibt auch wieder die Herzgefäße, die das Herz dann selber versorgen, ja, wie man hier sieht, die dann da langlaufen. Wenn die verkalken, kriegt das Herz selber auch keinen Sauerstoff. Ja, da kommen wir nachher nochmal, habe ich am Ende nochmal ein Bildchen. Wir haben gehört, diese Klappen haben eigene Namen. Ja. Die Vertiefung des Ganzen haben wir in den Cura Cloud Tutorien. Jetzt ist es so, dass dieses Herz eine gewisse Gleichmäßigkeit hat. Das heißt, wenn wir uns das aufzeichnen, Nein, es ist nicht Valentinstag. Dann können wir also sagen, wir haben eine rechte Hälfte, ja, mit rechtem Vorhof und rechter Kammer, und wir haben das Ganze auch links. Wir haben einen linken Vorhof und eine linke Kammer. Ja? Die beiden Hälften des Herzes. Und wir haben gesagt, eine Kontraktion, dieser Kontraktionszyklus funktioniert immer so, dass erst die Vorhöfe kontrahieren und dann die Kammern kontrahieren. Das heißt ja so, und ich habe das Herz nicht so ungefähr gesagt, das Herz liegt auch so. Die Herzspitze liegt leicht schräg hier im linken Thorax. Die Herzbasis, die Herzapex liegt hier oben im Bereich des Sternum. Man stellt sich vor, das Herz liegt hier leicht schräg in ihrem linken Thorax. Und die Herzkontraktion ist immer so, dass ich von oben ausgehend, von dieser Basis ausgehend, bis ganz an die Spitze durchläuft. Das heißt, wir haben eine Kontraktion der Vorhöfe, wir haben eine Kontraktion der Kammer und ganz am Ende eine Kontraktion der Herzspitze. Das ermöglicht also diesen harmonischen Fluss von da, wo das Blut reinfließt, bis hier zum Ausflusstrakt, ja, wo alles schön ausgekleitscht wird, dass alles dann von hier in die Pulmonalarterie oder in die Aorta ausfließen kann. Dafür hat das Herz ein eigenes Nervensystem, ein eigenes Reizleitungssystem. Und zwar gibt es hier relativ in der Mitte zwischen den Vorhöfen einen Taktgeber, der den schönen Namen hat Sinusknoten. Und das ist ein automatischer Taktgeber, was es eigentlich sonst in dieser Form im menschlichen Körper nicht gibt, der regelmäßig, sprich 60 Mal pro Minute, eine Kontraktion des Herzens veranlässt. Indem er, was braucht es, damit irgendeine Kontraktion veranlasst wird, was muss ausgelöst werden? Ein Aktionspotenzial. Ja? Dieser Sinusknoten hat die Aufgabe, alle einmal die Sekunde ein Aktionspotenzial auszulösen. Dieses Aktionspotenzial breitet sich über die Vorhöfe aus, na, fließt an der Stelle, na, es gibt dann hier so eine Art Ventil, das ist der nächste Posten, das nennen wir AV-Knoten, fließt hier wieder zusammen und breitet sich vom AV-Knoten beidseits über die beiden Herzkammern aus. Und diese beiden Dinger, Sinusknoten und AV-Knoten, sind sogenannte Tore in der Kontraktion. Der Sinusknoten löst initial alles aus und alles, was runter in die Herzkammern muss, jede Erregung muss durch diese Struktur des AV-Knotens hindurchlaufen. Das macht Sinn, weil auf diese Art und Weise wird gewährleistet, dass ich erst die beiden Vorhöfe kontrahieren und dann die beiden Kammern gleichzeitig und es nicht irgendwo hier schneller rüberläuft als auf der anderen Seite. Dann hätten wir ein Ungleichgewicht, dann hätten wir ein Herzstolpern, ja, dann hätten wir eine Beeinflussung des Auswurfs entweder der rechten oder der linken Seite. Das heißt, es findet eine Harmonisierung statt. Ja? Und so schaut das Ganze dann quasi also in Richtung aus. Wir haben hier oben diesen Sinusknoten an der Basis, an der Apex, ja, unser Herz gezeichnet. Dann breiten sich quasi, ja, das ist durch diesen Muskelzellverband der Herzmuskulatur, breitet sich dieses Potenzial aus. Wir sehen, das schaut auch ein bisschen anders aus als das Aktionspotenzial, was wir bisher kennen. Wird in diesem AV-Knoten wieder gesammelt und läuft dann letztlich hier unten über die Herzspitzen und führt zu einer Kontraktion der beiden Kammern. Und wenn man das zeitlich anschaut, ja, wenn man jetzt quasi eine Ableitung macht, eine elektrische, sieht man auch den zeitlichen Verlauf, ja, dass eben ein Aktionspotenzial der Herzspitze erst sehr viel später auftritt als das dort oben am Sinusknoten. Dass der Sinusknoten ständig repolarisiert, hängt in dem Fall nicht an Natrium- und Kaliumkanälen, sondern es ist eine Calcium-stromgesteuerte Repolarisation. Es gibt dort also spezielle Calciumkanäle, die immer den ständigen Calciumfluss ermöglichen, ein ausgewogenes Spiel aus Calcium aus der Zelle raus und Calcium, was wieder zurückfließt, sodass wir dort ständig eine Art Schwellenpotenzial erreichen, was eben jede Sekunde, ja, beim normal ruhigen Menschen einen Herzschlag auslöst. Wichtig ist, jedes Aktionspotenzial führt auch zu einem Herzschlag. Ja, da gibt es nicht mehr eine Entscheidung, sondern es ist ein automatisierter Prozess. Nach dem AV-Knoten, die haben auch noch Namen, die Strukturen, die lernen wir dann noch genauer kennen. Und dieser Herzschlag ist also autonom, den können wir nicht willentlich beeinflussen. Sie können jetzt nicht sagen, Herzschlag nicht mehr. Wenn jemand das Ganze macht, dann macht es höchstens ihr autonomes Nervensystem. Wenn Sie sich besonders aufregen, ja, dann schütten Sie Adrenalin aus, dann merken Sie, der Blutdruck steigt, das Herz schlägt schneller. Ja. Wenn Sie sich für irgendwas fürchten, dann merken Sie, Ihr Herz fängt an zu klopfen, das ist ein autonomer Prozess. Das heißt, Sie können sich jetzt absichtlich aufregen, damit würden Sie es unter Umständen schaffen, dass Ihre Herzfrequenz etwas ansteigt. Sie können es aber leichter machen, Sie können auch einfach einmal um den Sportplatz joggen, dann merken Sie auch, dass Ihr Herz schneller schlägt. Das hängt damit zusammen, ja, dass wir dann eben eine entsprechende Versorgung über autonome Regelungsprozesse sicherstellen. Und da sind wir ein bisschen bei dem Thema, den wir auch hatten bei Reflexen. Ja? In den beiden Praktikern, die vegetativen Reflexe, dass der Herzschlag steigt, ja, auf eine sportliche Betätigung, ist letztlich auch ein Reflex, ein Anpassungsmechanismus. Diese elektrische Erregung, ja, also nochmal, in den verschiedenen Stationen, nehmen hier von oben nach unten, ja, einmal erst gleichmäßig über die Vorhöfe, sammelt sich in diesem AV-Knoten, wichtige Struktur, wird dann von hier übergeleitet in einen rechten und linken Tabara-Schenkel und diese beiden Schenkel sind dafür da, dass das Kammermyokard dann eben gleichmäßig übertragen wird. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, das sieht man hier unten, wenn man alle diese Einzelaktionspotenziale des Herzens zusammenlegt, dann gibt es so eine Kurve. Und das ist die sogenannte Kurve, die man hält, wenn man ein EKG aufzeichnet, ein Elektrokardiogramm. Auch das werden wir im nächsten Praktikum machen. Das heißt, diese Potenziale, diese Aktionspotenziale, wie er gesagt hat, die kann man ableiten, diese elektrischen Veränderungen, und dieses Signal gibt uns Auskunft darüber, in welcher Phase das Herz sich gerade befindet. Ganz am Anfang, die sogenannte P-Welle, das ist eben hier, wo gerade der Sinusknoten und die Vorhöfe beginnen. Dann sind wir hier im Bereich der Überleitung, ja, über den AV-Knoten weiter hier in die Kammern hinein. Und ganz am Ende, wenn alles weg ist, ist die Erholungsphase des Herzens, die sogenannte Repolarisation. Und mit diesem EKG können wir also Auskunft darüber geben, ob die verschiedenen Pumpphasen unseres Herzens gleichmäßig und regelmäßig durchführen und durchlaufen. Ja? Schauen heute so kritisch. Das Ganze lässt sich anpassen. Jetzt wissen wir, wie das Herz funktioniert. Okay, gleichmäßiger Herzschlag, übergeordnetes Herzschlagzentrum, muskulärer Verband, Pumpfunktion in die Peripherie, hält den Druck aufrecht, Systole, Diastole. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, okay, wir wollen aber nicht immer, dass unser Herz mit 60 Schlägen pro Minute schlägt, sondern wir brauchen es mal schneller, wenn wir eben Sport treiben. Oder wenn wir nachts schlafen, langt uns vielleicht sogar eine Herzfrequenz von 40, wenn wir besonders gut trainiert sind. Das heißt, es muss jetzt noch Entscheidungskriterien geben, wie das Herz seine Geschwindigkeit oder seine Herzkraft anpassen kann. Und da gibt es vier wesentliche Mechanismen. Ne? Den klassischsten, den kennen wir, das ist die Herzfrequenz. Wenn das Herz schneller schlägt, wird auch schneller gepumpt. Das nennen wir die sogenannte Chronotropie. Durch unser autonomes Nervensystem können wir also regeln, schlägt das Herz schneller oder weniger schnell. Was wir auch beeinflussen können, ist die Dauer der Weiterleitung. Ob dieses Nervensystem schneller leitet oder weniger schneller. Und zwar kann dieser AV-Knoten bestimmen, in welcher Geschwindigkeit die Aktionspotenzial vom Vorhof auf die Kammer übertragen werden. Ob man erst sagt, Vorhofkontraktion, Kammerkontraktion, oder ob es heißt, Vorhofkontraktion, Kammerkontraktion. Ja, diese Geschwindigkeit, diese Abfolge zwischen oben und unten, das ist eine Steuerungsfunktion, die in diesem AV-Knoten sitzt, das nennt man die sogenannte Dromotropie. Dann kann das Herz autonom reguliert werden auf die Heftigkeit der Muskelkontraktion. Ob diese Kammern jetzt also mehr oder weniger stark kontrahieren. Wenn eine Herzkammer mehr kontrahiert, bedeutet das, dass wenn Sie auf die Ketchupflasche nur ein bisschen draufdrücken oder kräftiger draufdrücken, dann kommt mehr raus. Ja? Hat auch einen Namen, das ist die sogenannte Inotropie, die Kontraktilität des Herzens. Ja? Und den letzten Stellmechanismus, das hängt mit dem Calciumrücktransport in den Kardiomyozyten, in den Herzmuskelzellen zusammen. Das ist die Relaxationsgeschwindigkeit. Also wie schnell ist das Herz in der Diastole wieder bereit, sich erneut zu kontrahieren. Das sind vier Schlagwörter, die man auch kennen sollte. Also die Frequenzerhöhung, Chronotropie, die Erregungsleitungsverbesserung, Dromotropie, die Kontraktilität des Herzens, Inotropie und die Relaxationsfähigkeit, die Lusitropie. Das sind quasi die wichtigen vier autonomen Regulationsmechanismen, wie das Herz auf Belastung reagieren kann. Ja? Und wie gesagt, die neuronale Kontrolle ist nicht willentlich, sondern durch unser autonomes Nervensystem. Beim Parasympathikus ist es über das Acetylcholin des Nervus vagus, der macht das Herz langsamer. Und beim Sympathikus sind es Adrenalin und Noradrenalin, die machen das Herz beispielsweise schneller. Ja? Gut. Das Herz hat keine absolute Refraktärphase wie die Muskelzelle. Das Herz ist immer einsatzbereit letztlich. Ja, es gibt einen Übergang durch diese Anordnung. Es gibt natürlich eine gewisse Phase des Calciumrücktransports, ja, wo sich das löst, aber es ist quasi ein gesamtelektrischer Verband. Und die Refraktärphase des Skelettmuskels entsteht dadurch, ja, entsteht durch die Verschiebung, entsteht durch die Blockade der Natriumkanäle, die quasi eine Zeit lang nicht öffnen können. Und dass Kanäle im Herz nicht öffnen können, existiert nicht. Das heißt, wenn ein Herzschlag nötig ist, können die Kanäle trotzdem offen. Es kommt eben zu einer aufgesetzten Zuckung, ja, über das, was im Moment besteht, hinaus. Aber prinzipiell besteht immer die Bereitschaft, was ein lebensnotwendiger physiologischer Grundmechanismus ist. Weil sonst würde Ihr Herz quasi unter Umständen in eine Regulationsstarre geraten und ließe sich über einen längeren Zeitraum nicht mehr erregen. Und das wäre letal. Ja. 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 Gut. Das ist das, was ich nochmal sagte zum EKG. Ja, also das EKG wird gemessen, indem man quasi die natürlichen Vektoren oder elektrischen Felder dieses Herzens bedient. Und da fließt also ein Strom von oben nach unten. Der lässt sich messen, indem man Ableitungen klebt. Man erhält eben dieses schöne Signal. Die werden wir auch kleben. Ja, das werden wir uns anschauen. Was man letztlich misst, ist der Potentialunterschied zwischen erregtem Muskelgewebe und nicht erregtem Muskelgewebe. Das ist es, was diese verschiedenen einzelnen Ableitungen, die wir vorhin gesehen haben, ausmacht. Und wenn man das dann auswerten möchte oder wenn man sich jetzt noch genauer damit beschäftigt, außer jetzt mit Vorhöfen, Kammern und Kontraktilität, dann kann das eben auch Auskunft geben, ob das Herz etwas mehr links oder etwas mehr rechts liegt. Das schaut beim Sportlerherz etwas anders aus als beim gesunden, untrainierten. Man kann Aussagen machen, ob Rhythmusstörungen vorliegen, ob zum Beispiel jemand ein Vorhofflimmern hat oder ähnliche Geschichten, ob es einen Verdacht gibt, ja, dass jemand vielleicht schon eine Herzvorschädigung hat, dass dort Atherosklerose aufgetreten ist. Die Pumpleistung des Herzens selber, die kann man mit dem EKG nicht bestimmen, das macht man mit einem Ultraschallgerät. Ja, dann schaut man, wie viel ist vorher drin, wie viel hinterher. Das heißt, ja, also nochmal das, was wir vorhin hatten, vom Sinusknoten ausgehend, Erregung breitet sich über die Vorhöfe auf, im EKG als sogenannte P-Welle zu sehen. Dann wird das Ganze übertragen auf den AV-Knoten, das ist also diese PQ-Zeit, diese Zeit zwischen der ersten und der zweiten Welle. Dann gibt es einen Auf- und einen Abstrich, das ist quasi der Weg an die Myokardspitze bzw. teilweise seitlich wieder zurück, der QRS-Komplex. Und dann gibt es am Ende eben die Repolarisierung, also wenn wir da eine Potentialumkehr haben. Manche Gebiete sind schon wieder im Normalzustand, andere müssen sich noch umbilden. Dadurch haben wir auch wieder eine Potentialdifferenz zwischen benachbarten Muskelzellstrukturen, die sich dann eben hier als diese sogenannte T-Welle darstellt. Und es ergibt einen Zyklus, ja, den man, wenn man einen Herzschlag von 60 hat, 60 Mal pro Minute beobachten kann. Und da werden wir eben auch genauer feststellen, was passiert mit so einem EKG, was passiert mit dieser Erregungsbildung im Herzen, wenn Sie sportlich tätig sind. Das wollen wir Freitag und Montag ausprobieren. Gut. Dann dürfen Sie kurz, ja, durchschnaufen. Gibt es an der Stelle noch Fragen? Weil dann machen wir mit einem zweiten Teil des Herzens weiter. Ja. Heute gibt es kein Quiz. Ja, ich habe halt immer, muss ich nächstes Mal wieder freuen. Ne? Man muss variieren. Das heißt, was wir bis jetzt verstanden haben, ist, wie der Herzzyklus erfolgt, dass wir zwei Phasen haben, eine Systole, Diastole, die nach einem strengen neurophysiologischen Prozedere gesteuert werden über eine über einen Erregungsleitungsmechanismus des Herzens, der die Unidirektionalität des Flusses mit begünstigt. Und wir haben verstanden, wie es quasi zum Blutdruck kommt und warum es wichtig ist, dass wir kein Abfallen des großen arteriellen Blutdrucks auf Null haben, sondern dass wir einen Vorschub durch elastische Kräfte brauchen, der unser Körper immer mit einem gewissen Grunddruck gegen den erhöhten Widerstand in der Peripherie versorgt. Jetzt kommt im zweiten Teil quasi nochmal ein bisschen Anpassung des Herzens. Wir haben gerade immer auch gehört, also wir haben gesagt, Chronotropie, Emotropie, Dromotropie, Lusitropie als wesentliche Mechanismen des Herzens sich zu verändern. Und es gibt noch eine wichtige Beziehung, das ist die sogenannte Druck-Volumen-Beziehung nach Frank Starling, zwei Physiologen. Und zwar gibt es auch, das Herz hat eine Art Autoregulationsmechanismus, der sich aus Länge und Kraft, die auf diese Herzmuskelzellen wirken, bedingt. Ein bisschen ähnlich wie die Vordehnung bei der Muskelkraft. Man nennt es also einen intrinsischen muskulären Mechanismus, der keine neuronale oder humorale Beeinflussung braucht, also eine gewisse Autonomie. Wir brauchen nicht immer den Sympathikus, um zu erkennen, ob das Herz ein bisschen mehr oder weniger, aber es gibt einen Autoregulationsmechanismus. Und das ist der zweite Teil, der jetzt hinzukommt. Und dieser Autoregulationsmechanismus heißt eben Frank-Starling-Mechanismus. Und da gibt es einen Zusammenhang zwischen Volumen und Kraft. Ja, das heißt, ein bestimmtes Volumen im Herzventrikel wird eine bestimmte Kraft und damit einen bestimmten Druck vorhersagen, den dieser Ventrikel aufzubringen in der Lage ist. Anpassung der Herzung ohne Änderung der Inotropie. Inotropie ist Verbesserung der muskulären Kontraktilität durchs autonome Nervensystem. Frank-Starling-Mechanismus macht das Ganze ohne autonomes Nervensystem. Das waren die beiden, ja, zwei anerkannte Physiologen. Sie sehen damals, der eine hat es an Froschen, der andere an Hunden untersucht. Dabei ist es noch nicht normal, mit Studierenden zu arbeiten. Wir machen es am Freitag im Praktikum an einem Freiwilligen. Und so schaut das Ganze aus. Kraft-Volumen-Kurve hat jeder schon mal gesehen. Wir werden es beschriften und wir werden es jetzt in verschiedenen Etappen durchgehen. Das sollten Sie auch verstanden haben. Druck und Volumen. Druck, haben wir gesagt, ist ein Ausdruck der Kraft. Ja? Und was wir hier unten haben, ist also die Füllung des Ventrikels zum Ende der Diastole, wenn die Füllungsphase beendet ist. Und man nennt es auch die Ruhedehnungskurve, weil eine gewisse Füllung, eine gewisse Vordehnung unseres Kammermyokards zur Folge hat. Das ist auch klar, oder? Wenn nur 50 Milliliter drin sind, ist das Herz, die Herzmuskulatur weniger gedehnt, als wenn 70 Milliliter in der Kammer sind. Ja? Logisch. Das heißt aber auch, da das Kammermyokard sich nicht beliebig dehnen kann, dass mehr Volumen in der Kammer auch einen Anstieg des Drucks in der Kammer per se bedingt. Das heißt, wenn wir hier in den hinteren Bereich gehen, haben wir wenig Volumenänderung und schon einen relativ hohen Druckanstieg. Das heißt, es ist eine endliche Kurve. Ja? Die Herzventrikel kann sich nicht beliebig dehnen, sondern nur innerhalb eines gewissen Bereichs. Das heißt, wir haben ein bestimmtes Volumen. Und jetzt kommt eine zweite Strecke dazu, nämlich die Strecke der isovolumetrischen Maxima. Wenn ich jetzt an dieser Stelle der Vorfüllung meines Herzens das Herz kontrahieren lassen würde, ja, und zwar isovolumetrisch heißt, das Herz kann oben nicht abfließen, wir haben unsere Aortenklappe zugezwickt, dann kann das Herz einen maximalen Druck X aufbringen. Wenn ich es an einer anderen Stelle mache, also hier weiter hinten, kann der Druck entsprechend etwas höher sein, der einfach durch die Kontraktion der vorgedehnten Herzmuskulatur entsteht. Diese Kurve nennt man die Kurve der isovolumetrischen Maxima. Ist das verständlich? Oder zeichne lieber. Nein. So. Also. Ich bräuchte wieder einen Tafeldienst, wenn Sie heute so nett. Frau Smitjuk? Ja, danke. Kollegin daneben hat einfach weggeguckt. So. Das kann manchmal auch von Vorteil sein. Ja? So. Also. Wenn ich Volumen einfülle, Druck, Volumen, nehmen wir einen Luftballon. Am Anfang fließt da relativ leicht Leitungswasser rein und dann beginnt die Wand des Luftballons sich zu dehnen. Das heißt, ich habe eine Rückstellkraft, die auf unser Wasser fließen würde. Das ist der Anstieg des Drucks. Das ist die Ruhedehnungskurve. Jetzt ist das Herz kein Luftballon, der passiv ist, sondern die Herzmuskelfasern sind ja Fasern, die sich kontrahieren wollen. Und je nach Grad der Vordehnung können diese Muskelfasern eine andere Kraft der Kontraktion aufbringen. Das ist ein Automechanismus. Und wenn ich quasi relativ wenig fülle, dann schaffe ich einen gewissen Druckanstieg. Wenn ich etwas mehr falle, dann schaffe ich einen höheren Druckanstieg. Und wenn ich dann schon in meinem Grenzbereich bin, dann fällt der Druck wieder ab. Das ergibt eben diese hier angezeichnete Kurve der isovolumetrischen Maxima. Ja? Solange eben kein Druck entweichen kann. Das Gegenstück zu isovolumetrisch ist quasi der Isobar oder die isobare Kurve. Das wäre jetzt die völlige Entleerung des Ganzen. Das heißt, wenn die Aortenklappe immer offen wäre, dann kann von diesem Punkt hier dieses Volumen entleert werden und von diesem Punkt dieses Volumen. Und dann ergibt sich noch eine dritte Kurve, die dazwischen liegen würde. Das ist die Kurve der isobarischen Maxima. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir werden es jetzt genauer erläutern und genauer erklären. Ja? Das heißt, also wir passen die Herzleistung an, ohne eine autonome Regulierung, indem das Herz sich dieses Mechanismus aus Volumenveränderung und vorhersagbarer Kraftveränderung der Muskulatur annimmt. Heißt, ne? Wir füllen in der Diastole unseren Ventrikel mit einem bestimmten Volumen, X, oder hier großes A. Soweit noch jeder da. Dann bedeutet es, wir könnten maximal hier oben diese Kraft, diesen Kraftpunkt erreichen. Jetzt wissen wir aber, wir bauen Druck auf Anspannungsphase, jetzt erreichen wir einen Druck über 80 mm Quecksilbersäule. Was passiert im physiologischen Herzen? Die Aortenklappe geht auf. Das heißt, isovolumetrisch funktioniert nicht. Ja, wir haben nur eine isovolumetrische Kontraktion, bis die Klappe aufgeht. Dann entleert sich das Volumen des Ventrikels. Das heißt, der Mechanismus von Frank-Starling funktioniert nur im isolierten Herz. Aber jetzt kommt die Besonderheit dieser Kurve. Wenn man jetzt quasi von dem Ruhevolumen ausgehend diese Strecke verlängert, würde man eben hier oben auf diesen Punkt, ja, der maximalen Kontraktion kommen. Da kommen wir nicht hin, aber wir können, ja, weil die Aortenklappe sich öffnet. Wir können aber jetzt natürlich austreiben. Wir können noch ein bisschen weiter kontrahieren und können quasi Blut aus unserem Ventrikel rausschleudern. Und das funktioniert, diesen Punkt, bis zu dem das geht, den können wir vorhersagen, indem wir quasi unseren Nullpunkt des Koordinatensystems mit diesem isovolumetrischen Maximum verbinden. Das haben Frank Starling herausgefunden. Die haben also festgestellt, dass das, was maximal möglich ist, weil an diese rote Kurve kommen wir nicht hin, dass das, was maximal möglich liegt, auf der Verbindungsstrecke Nullpunkt zu diesen jeweiligen isovolumetrischen Maxima liegt. Das heißt, wir schaffen immer einen Punkt, bei dem sich die Aortenklappe öffnet, und wir haben aber die Möglichkeit, ja, zu einer weiteren sogenannten Unterstützungskontraktion, also das Herzmuskel verkürzt sich ja trotzdem weiter, und dieser Wert ist vorhersagbar. Ja, deswegen nennt man die Kurve der maximalen Unterstützungskontraktionen. Und das funktioniert automatisch. Und dann passiert als nächstes, wissen wir, Relaxation, isovolumetrischer Schlaffung und danach füllt sich der Ventrikel von neuem. Also bis dahin Systole, ab hier wieder Diastole. Und was entsteht, ist also eine Differenz Volumenende der Diastole zu Volumenbeginn der Diastole. Das nennen wir das sogenannte Schlagvolumen. Das ist also das Volumen, was das Herz bei einer bestimmten Vorfüllung ausschütten kann. Beispiel, ja? Ich habe gesagt, Schlagvolumen kann man nur mit dem Ultraschall machen, Ultraschall des Herzens. Hier haben wir das Herz in der Diastole schön gefüllt, hier haben wir das Herz in der Systole. Welche Fläche ist größer? Die in der Diastole, weil hier ist was ausgeschüttet worden, es gibt immer eine Restfüllung. Wenn man das voneinander abzieht, also enddiastolisches Volumen minus entsystolisches Volumen, kommt man ungefähr auf einen Wert von 80 Millilitern. Ein Herzschlag macht ungefähr 70 bis 80 Milliliter Blut in den Kreislauf. Ein einzelner. Ja? Das ist also diese Differenz. Und diese Differenz ist quasi immer bei einem selbstregulierten Herzen vorgegeben durch den Frank-Starling-Mechanismus. Je nachdem, wie viel Blut am Ende der Diastole in Ihrem Ventrikel ist, das bestimmt letztlich das Volumen, was der Ventrikel ohne Zuhilfenahme des autonomen Nervensystems in der Lage ist, auszustoßen. Und das ist etwas, was zum Beispiel auch im Sportlerherz ja, trainiert wird. Ja, da schafft man es quasi, diese Kurve der maximalen Füllungsvolumina nach hinten zu dehnen, auf die Art und Weise ja, größere Schlagvolumina auspressen zu können. Das ist ein fundamentaler Mechanismus. Da berechnen sich also verschiedene Dinge draus. Ja, also die Ejektionsfraktion ist dann quasi Schlagvolumen durch das enddiastolische Volumen im Verhältnis. Ja. Das sollte ungefähr im Bereich 80-90% liegen. Wir haben das Herzminutenvolumen, was das Schlagvolumen mal die Herzfrequenz ist. Also 80 mal 60 kommen wir ungefähr hin, ja, mit 5,6. Diese Art und Weise. Die Autoregulation des Herzens hat jetzt also zwei wichtige Faktoren, wobei der erste für den Sportbereich der wesentliche ist. Und zwar gibt es jetzt zwei Stellschrauben. Und zwar, entweder wir haben zu viel Vorlast, das heißt, das Volumen am Ende der Diastole wird größer, oder wir haben eine Nachlaständerung, das heißt, der Druck, gegen den wir arbeiten müssen, ist zu hoch. Das betrifft mehr die Klinik, das betrifft mehr die Hypertoniker. Das schauen wir uns jetzt an. Das war die Geschichte, die wir gerade hatten. Na? Bedingte Füllung des Ventrikels, dann kommen wir hier, Aortenklappe öffnet, Unterstützungskontraktion, Leerung, die Differenz ist unser Schlagvolumen. Jetzt treiben wir regelmäßig Sport. Unser Herz ist größer geworden. Das heißt, wenn die Herzkammern gleichmäßig harmonisch wachsen, am Ende der Diastole, was ist mehr drin im Herz? Mehr Blut. Hm? Also, hier mehr Blut. Das nennt man in der Frank-Starling-Sprache eine erhöhte Vorlast. Das heißt, mehr Blut wird jetzt ausgeschüttet, ja, bis hier hoch, hier wäre das isovolumetrische Maximum. Wir kommen wieder nur einen Schritt weiter, weil dann öffnet die Aortenklappe. Neuer Punkt, neue Linie der maximalen Unterstützungskontraktion ergibt quasi eine neue Möglichkeit des Herzens zu kontrahieren, automatischer Prozess, und dann erschlafft es wieder. Welche Fläche ist größer? Mhm. Die mit der erhöhten Vorlast, ja, das Orangene, klar, der ist eine größere Fläche geworden als vorher dieses kleine Rote. Das heißt, per se antwortet Ihr Herz ideal darauf, auf Reize, die wir ihm setzen. Und zwar ohne, dass dort was anderes beteiligt sein muss. Es braucht einfach ein bisschen mehr Blut im Herz. Was sein kann, dass Ihre Muskelpumpen aktiviert sind, wenn Sie jetzt nur mal laufen. Was sein kann, wenn Sie jede Woche, viermal die Woche laufen gehen, dass das Herz eben in sich größer wird und ein höheres Blutvolumen hat. Und das Ergebnis ist, das Volumen, was am Ende der Diastole im Herz befindlich ist, sagt voraus, wie groß das Volumen ist, was das Herz pro Schlag in den Kreislauf schicken kann. Und je besser, je größer dieses Volumen ist, je effektiver das ist, desto besser ist die Versorgung Ihres Kreislaufs. Und das ist ein sensationeller Mechanismus, weil ohne den wäre es uns kaum möglich, Sport zu treiben. Sonst würden wir die ganze Zeit nur Adrenalin ausschütten und das wäre nicht gut. Das heißt, wir haben eine große Phase, eine große Fläche an Möglichkeiten, wo wir also die Chance haben, ja, unser Volumen, unser Schlagvolumen entsprechend einer Selbstregulation zu steigern. Das heißt, also hier Schlagvolumen steigt, gut. Das Gegenstück dazu ist jetzt die akute Nachlaständerung. Das ist also das Gegenbeispiel. Wir haben wieder hier unseren normalen Kreislauf. Und Nachlast heißt jetzt, dass der Druck, wo hatten wir es? Dass der Druck, gegen den ich anarbeiten muss, dass der zum Beispiel nicht 80 Millimeter beträgt, sondern 100 Millimeter Quecksilbersäule. Ja? Beim Hypertoniker, beim Blutdruckpatienten, ist der diastolische Druck meistens erhöht. Das heißt, meine Klappe öffnet sehr viel später. Das heißt, ich habe unter Umständen dieselbe Füllung. Ja? Ich habe eine erhöhte Nachlast. Mein Herz muss mehr Druck aufbringen, um das ausschütten zu können, was da drin ist. Ich muss gegen diese Aortenklappe anarbeiten. Aortenklappe öffnet beim höheren Druck. Damit habe ich hier quasi eine geringere Möglichkeit der Unterstützungskontraktion und mein gesamtblauer Bereich wird kleiner. Und mein endsystolisches Volumen steigt an. Das heißt, ich kann mein Herz nicht so effektiv entleeren wie bei einem normalen Schlag. Das wäre jetzt quasi die Gegenseite dazu. Vorlast beschreibt das Begünstigende und Nachlast das, wogegen ich anarbeiten muss. Und was ich jetzt natürlich schaffen kann, ja, ist, wenn ich jetzt auch jemanden, der einen hohen Blutdruck hat, Sport treiben schicke, dann kann das Herz entsprechend des Frank-Starling-Mechanismus lernen, ja, dem entgegenzuwirken. Begünstigt ist natürlich Blutdrucksenkung, aber auch, indem ich generell die Schlagkraft des Herzens erhöhe, indem ich meine Vorlast wieder etwas steigere. Ein fundamentaler Prozess, ja, Frank-Starling-Mechanismus und einfach zu überlegen, okay, was fließt in das Herz rein? Ich habe eine gewisse Vordehnung und diese Vordehnung bedingt die Kraft, ja, und damit den Druck, den das Herz aufbauen kann, um sich zu entleeren. Das heißt, wir merken uns an der Stelle, dass wir eine autonome Regelung haben durch das autonome Nervensystem und eine Selbstregulation durch den Frank-Starling-Mechanismus. Und beides zusammen ermöglicht eben, dass das Herz immer ein Optimum an Volumen auswirft, entsprechend der jeweiligen Belastungssituation, in der wir uns gerade befinden. Das haben Sie dann in Ihrem Foliensatz. Ja. Das ist also nochmal die Zusammenfassung, die Abhängigkeit zwischen Länge und Kraft, die Kurven nochmal benannt, Ruhedehnung, isovolumetrisch, isotonisch, Unterstützungsmaxima, wie wir sie gerade hatten, zum Nachlesen. Aber ich denke, das ist klar. Das heißt, in der Physiologie von Herz und Kreislauf, ja, die Diastole, alles entspannt sich. Ventrikel füllen sich, alles ist gut. Phase 4. Phase 1, Anspannung, alle Klappen sind zu, eine isovolumetrische Kontraktion. Die geht aber nur so lange, bis die Klappen wieder öffnen, in dem Fall jetzt für den linken Ventrikel die Aortenklappe. Es kommt zu einer Austreibung entlang der Kurve der isovolumetrischen Unterstützungszuckung. Das Schlagvolumen verringert sich, der linke Ventrikel entleert sich und in dem Moment, wo der Druck im linken Ventrikel den Druck in der Aorta unterschreitet, schließen sich die Klappen wieder. Das hatten wir hier. Dann kommt die Entspannung, der Druck fällt, das Herz füllt sich von neuem und alles beginnt von vorne. Und in diesem Zyklus, ja, fällt normalerweise nur die Autoregulation ein. Nochmal anders ausgedrückt, je größer das Volumen, ja, das in das Herz einströmt, umso größer ist auch das Volumen, was das Herz auswerfen kann. Und das ist ein Grundmechanismus, ja, des Sports. Durch Sport erreichen Sie, dass in das Herz mehr Blut zurückfließt und dadurch auch mehr Blut ausgeworfen wird und das primär mal auf der Basis eines Selbstregulationsprozesses. Dass das Ganze funktioniert, mal als Beispiel eine Studie aus dem täglichen Leben. Das ist eine Studie, ja, an hypertensiven Männern, also Männer, die eine hohe Nachlast haben, was ich gerade sagte. Wenn man die jetzt trainieren lässt, dann senkt sich der Blutdruck. Man kann messen, dass diese Ejektionsfraktion, also Schlagvolumen, ansteigt. Das funktioniert. Sport verbessert es, Frank-Starling-Mechanismus, besseres Angebot, Herz schlägt wieder kräftiger, wieder kontrahierter durch den Sport, Abfall des Druckes, alles top, ja, alles geil. Die dynamischen Veränderungen sind trainingsabhängig. Ja? Also je nachdem, wie ich trainiere, kann ich mein Schlagvolumen bis zu 33% erhöhen. Das ist enorm. Also auch nur mein Trainingszustand entscheidet also, inwiefern ich dort begünstigend die Leistungsphysiologie meines Herzens regeln kann. Und all das auf diesem simplen Frank-Starling-Mechanismus. Ja? Das ist hier so ein bisschen, das ist aus einer Studie, das ist quasi bei Fußballspielern. Und bei den Fußballspielern ist das Schlagvolumen gemessen worden. Das Left Atrial Conduit ist ein Teilvolumen davon. Aber es zeigt es ja schön, vor der Saison, Mitte der Saison, am Ende der Saison haben die das höchste Schlagvolumen. Und dann gehen die in die Sommerpause und dann ist alles wieder im Arsch. Ja? Aber so ist es. Das heißt, auch das Physiologie bleibt nicht immer, sondern Physiologie ist, adaptiert sich an den Zustand dessen, was ich gerade benötige. Und deswegen sind sie in der Lage, durch kontinuierliches Training quasi ihre kardiovaskuläre, ihre Kreislaufleistung aufzubauen. Wenn sie nichts mehr tun, ja, dann baut sie es halt langsam wieder zurück. Und es funktioniert im Gesunden und es funktioniert beim Patienten. Und deswegen macht Sport aus Sicht der Kreislaufphysiologie definitiv Sinn. Das gilt für jeden. Also natürlich, Ausdauersport ist natürlich, sagen wir mal, aus physiologischer Sicht der gesündere Stimulus. Ja? Kraftsport macht primär mal, hat die Aufgabe, Kraft zu generieren. Ja? Aber auch Kraftsport kann in Ausdauersport übergehen, je nachdem, wie lange man sich dort an den Geräten verlustiert, ja? Und welche Intensitäten man wählt. Also verschiedene, jemand, der regelmäßig Sport macht, sein Leben lang, ja, der hat dann quasi also wirklich ein adaptiertes System, ein vergrößertes Herz. Jetzt hört er plötzlich von einem Tag auf den anderen auf. Frage 1, ist es gesund? Nein. Ja? Plötzlich aufhören ist genauso schlecht wie gar nicht erst anfangen. Plötzliche Veränderungen mag der Körper nicht, sondern der mag gerne, dass man entweder langsam sich steigert oder langsam wieder abbaut. Gerade quasi auch, wenn man sagt, okay, älterer Mensch, ja, dann sind die Adaptationsfähigkeiten werden natürlich geringer. Und dann ist es natürlich so, wenn ich dann nichts mehr mache oder weniger mache, dann bildet sich das natürlich auch wieder zurück. Ja? Also der Körper schaut, dass seine Systeme immer so laufen, dass sie für den Nutzungszustand, den ich habe, gerade optimal laufen. Man weiß aber auch, dass die Adaptationsfähigkeit des menschlichen Körpers im Alter abnimmt. Das heißt, das, was ein 25-jähriger Sportler an physiologischen Adaptationsmechanismen auf die Waage bringen kann, da funktioniert das deutlich besser als bei jemandem, sagen wir, der 75 ist, ja, im Seniorensport. Das heißt nicht, dass es da nicht auch funktioniert, aber eben so das optimale Adaptationsmaximum, das hat man natürlich eher in jungen Jahren. Das heißt, das kann man auch noch so ein bisschen mit in die Frage einbringen. Beantwortet das? So, gut. Okay. Das war die Geschichte, die wir hatten zum Herzinfarkt, ja. Das Herz versorgt also nicht nur die Aorta, sondern von der Aorta gehen dann wieder Äste ab, die auch den Herzmuskel versorgen. Das Herz hat sein eigenes Gefäßsystem. Das heißt, es wird Blut in die Aorta gedrückt und gleich aus der Aorta geht wieder eine kleine Arterie ab, die teilt sich auf. Und dieser Herzmuskel braucht natürlich auch Sauerstoff und Blut und Kapillaren. Und wenn jetzt jemand Arteriosklerose hat, also eine Ansammlung von Plaque und das Ganze verstopft, und verstopft, dann fließt kein Blut mehr zum Beispiel in die Herzspitze. Und Herzmuskulatur, in die kein Blut fließt, die hat was nicht? Sauerstoff. Und was macht Gewebe ohne Sauerstoff? Es murkst ab. Ja? Genau, Zelluntergang. Und gerade das Herz ist besonders anfällig auf den Bedarf von Sauerstoff. Das heißt, Herzmuskelzellen gehen sehr schnell zugrunde, wenn sie keinen Sauerstoff haben. Und das wäre eben hier der Fall. Deswegen verspüren wir das unmittelbar und deswegen ist dort Zeit wichtig. Ja? Wenn jemand einen Herzinfarkt hat, ins Krankenhaus, Herzkatheter, diese Gefäße wieder öffnen. beim Herzkatheter schaut man dort eben, ja, über die Leiste schiebt man Katheter vor, kann dann mit diesem Katheter in diese Arterien abbiegen, dann spritzt man Kontrastmittel, dann sieht man im Röntgengerät, oha, da ist was verstopft, und dann wird es quasi wie mit einem Rohrputzer wieder durchgereinigt. Und das ist quasi diese letzte Endstrecke, die dort stattfindet. In den Kapillaren, ja, haben wir quasi ein Endothel, das ist eine ganz dünne Gefäßschicht, eine ganz dünne Zellschicht, das ist eine einzige Zelle mit großen intrazellulären Fugen. Also da ist ganz viel Platz dazwischen, dass Stoffe ausgetauscht werden können, wie so eine große poröse Strecke. Und am Anfang haben wir gesagt, wir haben noch einen Restdruck, der ist ungefähr bei 25 bis 30 mm Hg hier in der Peripherie, kann quasi durch Filtration alles Mögliche aus dem Blut in das Gewebe, ja, gedrückt werden, insbesondere eben auch, ja, Sauerstoff. Und im Umkehrschluss, ja, haben wir im Blut relativ viele Proteine und große molekulare Bestandteile. Das ist der sogenannte onkotische Druck, also ein Innendruck des Blutsystems, der eben wieder auch Flüssigkeit und andere Stoffe aus der Peripherie, die dort nicht benötigt werden, zurückzieht. Zuzüglich Diffusion, in dem Fall wäre es eben CO2, was ins Blutsystem mit einströmt. Ja, das passiert in der Peripherie, das passiert überall und unter anderem eben auch am Herzen. Gut, jetzt habe ich noch zwei Folien zur Ergänzung. Das hatten wir nochmal, das haben wir vorhin schon mal genannt. Wir hatten diese beiden Kräfte, also wir haben die linke Herzhälfte, ja, die quasi die Pumpe darstellt, und auf der anderen Seite haben wir den Sog. Ja. Der Sog, der einmal durch das Herz entsteht, ja, dadurch, dass das Herz kontrahiert, nicht kontrahiert, nennt man seine sogenannte Ventilebene. Ja. Beim kontrahierten Herzen und beim nicht kontrahierten entsteht quasi eine Art Unterdruck, nachdem Blut nachgesogen wird. Wir haben gesagt, hier ist relativ wenig Druck im venösen Schenkel, damit Ihnen das ganze Blut nicht in die Beine fließt. Gibt es etwas, das nennt sich Venenklappen. Das werden wir im Praktikum uns auch genauer anschauen. Das heißt, wie im Herzen, wir haben auch die Venenklappen. Das heißt, wenn Blut von oben nach unten drückt, zum Beispiel in den Beinen, spannen sich die Klappen einfach auf und verhindern, dass das Blut ganz in die Füße abrauscht. Ja, sonst hätten Sie ja ständig Blut, was aus Ihrem rechten Vorhof runter in die Beine fließt, ja, entsprechend des Schwergewichts, weil 2 bis 4 mm Hg kein richtiger Druck sind. Und das Herz ja nicht dauernd den Sog macht, sondern nur in der Diastole. Dann haben wir eine Muskelpumpe und einen Überdruck im Bauchraum, der das Blut von unten nach oben drückt. Das ist zum Beispiel der Sinn, warum man im Flugzeug die Beine bewegen soll und mit den Beinen spielen soll, gerade bei Langstreckenflügen, damit man dafür sorgt, dass das Blut eben zurück zum Herzen fließt und dort zirkuliert und keine Thrombosen oder Ähnliches bildet, und das Ganze eben der sogenannte Niederdruckkreislauf. Das noch zur Ergänzung. Und dass es nicht immer funktioniert, das zeigen lange Tage. Es hat vielleicht der ein oder andere schon festgestellt, dass noch insbesondere nach langen Skitagen, Wandern oder nach heißen Tagen die Füße abends sehr dick geworden sind. Ja. Das liegt daran, dass das System über den Tag nachlässt. Das Ganze kann man aber auch beobachten in der Früh nach dem Aufstehen. Wenn man zu schnell aus dem Bett herausspringt, dann wird einem unter Umständen kurz schwarz vor Augen. Ja. Und dann hat man das Gefühl, hoppla, ich muss mich nochmal festhalten. Das ist die sogenannte Orthostase, dass durch plötzliche Lagewechsel vom Liegen ins Stehen, ja, wir eine starke venöse Rückfüllung haben. Weil wir natürlich, klar, es wirkt alles entgegen, aber es hält den Blutfluss natürlich auch nicht hundertprozentig auf. Und dann sind wir wieder beim Thema. Deswegen brauchen wir Kreislauf. Ja, wir haben normalerweise beim plötzlichen Aufstehen einen Blutdruckabfall, ja, in dem Fall diastolisch von 80 auf 65. Und ein normaler Kreislauf schafft es eben sofort, in dem Fall jetzt wirklich autonomes Nervensystem, nicht mehr Frank-Starling-Mechanismus, diesen Druckabfall auszugleichen. Das kann unregelmäßig sein, wenn eben unsere Adaptationsfähigkeit nicht mehr so gegeben ist, zum Beispiel durch Krankheit. Das kann sein, dass es eine Zeit lang braucht, ja, oder dass es völlig instabil stattfindet. Das heißt, ein kurzes Abfallen, ein kurzes Schwarz vor Augen ist nicht schlimm. Wenn man aber irgendwie das nach 10 Sekunden immer noch hat, dann sollte man sein Kreislaufsystem überprüfen lassen auf seine Adaptationsfähigkeit, auf solche Reize. Auch sowas wollen wir uns im Praktikum genauer angucken. Dann fasse ich jetzt einfach nochmal zusammen, was jetzt klar sein sollte, wie das Herz pumpt, wie die Fließrichtung des Herzens ist, wie ein Kreislauf aufgebaut ist und zum Blutdrucksystem funktioniert, dass es Herzklappen gibt, die die Richtung vorsetzen, dass wir ein Erregungsleitungssystem des Herzens haben, was das Ganze begünstigt und dass wir autonome und auch Autoregulationsmechanismen haben, die unseren Herzrhythmus entsprechend so gestalten, dass wir zu körperlicher Leistung fähig sind. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und kaufen Sie sich keine Flachbildschirme. Genau, spätestens, genau. In dem Fall ist es nur Nivea-Creme, aber es könnten ja auch Wasserfarben sein. Ja. Schönen Nachmittag.